Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons, kurzes Vorwort vor der Folge mit Rudi Mollecker, mehr als eine Stunde mit dem immer noch erst 23-jährigen Tennisprofi aus Oranienburg, jetzt in Berlin wohnhaft. Die ganzen Zahlen habe ich direkt zu Beginn des Gesprächs genannt, die wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Ich wollte mich einfach mal für euren durchgängigen Support bedanken, nicht nur, aber vor allem bei den Patreons. Wir sind wieder bei 60 Unterstützern, ihr wisst das ja. Ab 2 Euro im Monat könnt ihr unter www.patreon.com/advantagepodcast unterstützen. Ab 5 Euro gibt es alle 3 langen Interviews pro Monat, zuerst und in ganzer Länge, plus die Sonderfolgen von Turnieren wie die 5 Folgen vom Davis Cup in Tatabánya. Und dafür einfach mal Danke, aber auch an die HörerInnen der freien Teile auf Spotify, Apple oder bei eurem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Die Zahlen steigen wieder. Wir sind bei den Podcast-Charts auch vorne dabei. Ihr könnt mir helfen, indem ihr bei Apple eine Bewertung schreibt, indem ihr 5-Sterne-Bewertungen abgibt bei Spotify oder bei euren Podcast-Anbietern. Das hilft auf meine ganz eigene Weise, und gerne auch ein Like da lassen auf Instagram bei advantage_podcast. Ansonsten möchte ich, bevor es dieses lange Interview mit Rudi Mollecker gibt, ein ganz tolles Interview meiner Meinung nach, er wirkt immer aufgeräumter, jetzt mit 23 Jahren, kein Vergleich zu den ersten Jahren, empathisch war er immer schon, aber halt das Herz auf der Zunge, und jetzt, ihr werdet es an der einen oder anderen Stelle merken, bremst er sich auch mal kommunikativ, also man merkt, menschlich ruhiger geworden und eine tolle Entwicklung genommen, und ja auch auf dem Tennisplatz auf dem Weg nach oben, da drücken wir die Daumen. Aber ich wollte noch ganz kurz auf zwei aktuelle Entwicklungen im Profitennis eingehen. Ihr habt das ja sicherlich mitbekommen, Barbara Rittner verlässt den Deutschen Tennisbund überraschend und sofort. Der Vertrag ist jetzt im Februar ausgelaufen, beziehungsweise läuft aus und wird nicht verlängert. Das war eigentlich ein No-Brainer. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nichts im Hintergrund mitbekommen. Mich hat das ganz kalt erwischt. Wenn ihr hier im Hintergrund gerade Eiswürfel hört, ich bin in einem Café und die MitarbeiterInnen räumen gerade das Frühstücksbuffet auf. Ich bitte, die Hintergründe ein bisschen zu entschuldigen. Jedenfalls hat mich das ein bisschen kalt erwischt. Aber ich habe mich natürlich ein bisschen umgehört. Ich hatte auch Kontakt mit Barbara Rittner, die momentan öffentlich nicht sprechen möchte und um Verständnis wirbt, jetzt erstmal ein bisschen Zeit für sich zu haben. Nach all dem, was ich jetzt so hintergründig erfahren habe, klingt das natürlich nicht nach einer friedvollen Lösung, wie das in der Pressemitteilung ja so dargestellt wurde. Ich fand die Pressemitteilung an einem Sonntagvormittag auch relativ schwach. Ein Vizepräsident kam zu Wort. Der Präsident Dietler von Arnim kam nicht zu Wort. Nach 19 Jahren keine dankenden Worte vom DTB-Präsidenten. Und dann auch noch an einem Sonntagvormittag. Also es war alles ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen schäbig. Schon gar nicht natürlich vom Pressesprecher, der macht nur seine Arbeit. Aber so insgesamt war das nicht sehr, nicht 19 Jahren würdig. Und der Sportinformationsdienst hat die Woche geschrieben, dass es wohl beim Billie Jean King Cup Auswärtsspiel beziehungsweise bei den Finals im Herbst Spielerinnen gab, die sich über die zu harte Gangart von Barbara Rittner beschwert haben sollen. Weiß ich jetzt nicht. Barbara Rittner war immer eine harte Arbeiterin, die auch drastische Worte, manchmal vielleicht auch zu drastische Worte für ihre SportlerInnen fand. Und die neue Generation kommt damit vielleicht nicht so gut zurecht, aber wie auch sie ja immer sagt, Erfolg gibt es nicht in der Wohlfühlzone. Damit kann ich mich auch ganz subjektiv identifizieren, und es ist halt einfach schade, weil jetzt stehen echt junge Athletinnen in den Startlöchern, und der Vertrag mit Porsche war auch immer ganz, ganz eng an sie verknüpft, und Sie soll sich wohl auch mit Dietler von Arnim überworfen haben oder er mit ihr. Ja, ich werde auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben und wenn ich mal wirklich verlässliche Infos habe, dann gerne auch nochmal berichten und natürlich auch mit Barbara Rittner gerne auch in diesem Podcast sprechen, wenn sie dazu bereit ist. Ansonsten, das zweite Thema, was ich noch ansprechen möchte, ist, dass Simona Halep ihre dreitägige Anhörung vor dem obersten Sportgerichtshof Kass hinter sich hat. Sie ist ja mittlerweile 4 Jahre gesperrt wegen Dopings, überführt von der ITIA, die sich im Tennisbereich um Doping und Matchfixing kümmert. Es geht ja da um den EPO-Befund und um Unausgewogenheiten in ihrem biologischen Blutpass, wonach ihr Blutdoping nachgewiesen wurde. Offiziell, sie hat dagegen Einspruch eingelegt beim obersten Sportgerichtshof und wartet jetzt auf ihr Urteil. Derweil hat eine rumänische Sportlerin in einem rumänischen Medium, deswegen ist das natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil die Rumänen natürlich auf der Seite von Halep sind und Stimmung machen, in einem Artikel gesagt, dass in der Muratoglu-Akademie in Nizza ab dem Alter von 12 Jahren junge SportlerInnen Nahrungsergänzungsmittel verschrieben bekommen von der Akademie. Halep argumentiert ja so, dass ein Nahrungsergänzungsmittel verunreinigt gewesen sein soll und sie sich nicht darum gekümmert hat, sondern das Team von ihr an der Muratoglu-Akademie, allen voran Patrick Muratoglu, der sich ja auch dafür entschuldigt hat. Und Simona Halep hat auch die Firma dieses Nahrungsergänzungsmittels verklagt. Also das Narrativ ist ganz klar, wer da Schuld haben soll. Wir werden das natürlich, und ich vor allem, ich werde das beobachten, auch in dem einen oder anderen Artikel, hoffentlich bald mal niederschreiben, wie da der Stand ist. Das wollte ich euch noch nur sagen. Ich habe übrigens auch Rudi Mollica dazu befragt, der ja auch lange an der Akademie trainiert hat in Nizza. Und ja, soweit, so gut von mir. Jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Rudi Mollica und wir hören uns nächste Woche wieder zum nächsten Interview hier beim Advantage Podcast. Folge 113, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreon, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neue Woche, neues Glück. Ich habe Rudi Mollica in der Leitung zu Hause in Berlin. Er macht diese Woche Turnierpause. Ich sage hallo, Rudi.
Servus allerseits, servus Yannick. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, gute Energie, alles in Ordnung. Komme gerade von einer Grundschul-AG im Tischtennis mit 12 Achtjährigen. Mal gucken, wie viel Energie ich noch für dich habe.
Ja, bisschen sollst du noch übrig haben.
Sag mal so, du bist einfacher zu handeln als 12 Achtjährige. Das gebe ich dir auf jeden Fall.
Hör ich selten, aber danke.
Liebe Advantagerin, ihr kennt Rudi Mollica natürlich als Tennis-Freaks. Er war bereits zu Gast das letzte Mal in Folge 63, wo wir ein bisschen mehr karrieremäßig gesprochen haben. Könnt ihr nach dieser Folge gerne nochmal nachhören. Für Patreons komplett und in ganzer Länge ab dem 5-Euro-Pledge zu hören. Rudi Mollica ist mittlerweile 23 oder immer noch erst 23 Jahre alt, aus Oranienburg, wohnt mittlerweile in Berlin, steht momentan auf Platz 185 wieder. Sein Karrierehigh war 146 2019, ist getroppt 2021 bis auf 379 und jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Zuletzt im Viertelfinale des Challenger-Turniers in Koblenz in Canberra in Australien bei einem ziemlich stark besetzten Challenger-Turnier aus der Quali 3 Matches gewonnen, unter anderem auch einen Top-100-Spieler geschlagen und dann in der Australian Open Quali nach Satzführung in Runde 2 knapp gescheitert. Und letztes Jahr auf dem Weg zurück ein Challenger-Titel, 3 Halbfinals auf Challenger-Ebene, ein Future-Titel und nochmal 2 Finals. Also ziemlich gut gelaufen. Hört sich ganz gut an, wenn ich das so runterratte, oder Rudi?
Ja, absolut. Klar, wenn ich das jetzt auch nochmal so höre, war es dann doch gar nicht so verkehrt. Ja, es war nichtsdestotrotz ein sehr, sehr steiniger Weg, sage ich mal. Klar, hört sich das jetzt sehr vielversprechend an. Challenger gewonnen, 3-mal Halbfinale, Future-Titel hier und da. Aber ja, die Vorjahre waren tatsächlich dann nicht so einfach. Es war doch ein Haufen Arbeit, sage ich mal, wieder annähernd dahin zu kommen, wo man hin möchte. Aber ja, es ist trotzdem, fühlt sich gut an.
Darüber reden wir heute ein bisschen, wie schwer das tatsächlich auch war und wie es dir jetzt geht und was so abgeht. Ich habe ja auch jetzt nur die Erfolge vorgelesen und nicht die Erstrunden- oder Zweitrunden-Niederlagen. Das könnte man ja bei jedem
Ja.
Spieler auch machen. Das ist immer eine Sache der
Lass
Perspektive.
lassen wir das mal sein, ne?
Wobei, ich habe mir das eben nochmal durchgelesen, so viele sind es ja nicht mehr. Das war noch nicht richtig konstant, aber das ist halt auch einfach
Das
schwer, ne?
stimmt. Das stimmt, ja, klar. Ja, das Level ist ja sowieso sehr gestiegen
Gestiegen,
im Tennis
ja.
und klar, Niederlagen gehören halt dazu. Aber ich glaube, da hatte ich auch mal ein paar Jahre, da gab es auf jeden Fall weitaus mehr Niederlagen.
Wir fangen heute mal anders an, reden ein bisschen off-topic. Ich weiß, dass du, zumindest warst du es mal, ein relativ großer Basketball-Fan bist. Ich weiß nicht, inwiefern du noch die NBA verfolgst. Ist das noch ein bisschen aktuell?
Ja, also Basketball ist eh ein Sport, den könnte ich jederzeit gucken. Momentan verfolge ich es tatsächlich nicht mehr so viel. Ja,
Ist auch nicht
generell
gut
halt.
für einen Schlafrhythmus, aber ich möchte dich fragen, weil ich habe es mir am Sonntag gegeben, ich habe mir das All-Star-Game angeschaut.
Echter,
Aber
okay.
ich bin in der Halbzeit schlafen gegangen, weil ich war super enttäuscht.
Ja.
Weil das ist eigentlich nichts anderes, als wie wenn wir auf den Platz gehen würden, mit Megatalent ausgestattet und halt dauernd aus 40 Metern schießen würden.
Ja,
Ich bin ja
ich hab
ein
ein paar
bisschen
Highlights
älter.
gesehen, ja.
Ja, das ist ja auch, ich glaube, darauf ist die NBA nur noch ausgelegt, nur noch auf
Ja,
Highlights, dass man
ja.
dann die 40 geilen Sekunden auf Instagram sieht und denkt sich, scheiße,
Ja,
dass ich nicht aufgestanden bin heute Nacht.
kann
Aber so war es
sein.
teilweise wirklich nicht. Also es war super anstrengend. Ich bin ja ein paar Jahre älter als du, 10. Und ich habe in den 90ern angefangen, noch ein bisschen zu gucken als Kind, weil ich ein Sportfreak war. Und da haben die tatsächlich noch richtige Defense gespielt, bei den, also jetzt nicht so ganz krasse Defense, aber zumindest im letzten Viertel. Ich will es jetzt auch nicht
Ja.
glorifizieren, aber im letzten Viertel haben die richtig gespielt und haben sich auch noch richtig
Ja.
gefreut, wenn Osten Westen geschlagen hat oder so.
Ja,
Das
ja,
war jetzt
ja.
halt, keine Ahnung, also Jokic und
Ja,
der andere von den Dallas Mavericks, der andere, der für Slowenien spielt, Luka Doncic, so, die haben halt nur
Doncic,
rumgegambelt und so weiter. Also du hast es nicht
ja.
geguckt.
Ja. Nee, ich habe es nicht geguckt, aber ich kann dir, also hört sich jetzt blöd an, ne? Aber meiner Meinung nach, ich vergleiche es so ein bisschen mit dem Laver Cup, sage ich dir so, wie es ist.
Okay,
Also, es ist
Rudi
so.
Wollecker auf die nächsten 20 Jahre gestrichen vom Labour Cup.
Nein,
Nein.
das jetzt nicht, hoffentlich, aber es ist ja ein cooles Event so, ne? Also ist ja nichtsdestotrotz, guckt man sich das ja trotzdem an. Aber es ist halt so, ne, jetzt mal auf den Laver Cup bezogen, ist ja, für die Tennisspieler an sich, die da jetzt teilnehmen, ist es ja jetzt nichts. Also es geht ja für die jetzt nicht wirklich um viel, ne, sag ich mal. Klar, es ist ein cooles Event, das ist halt ein Show-Event, so, ne? Und deswegen, das nimmt halt keiner jetzt wirklich so ernst. Aber klar, man kann sich's angucken. Aber hat jetzt sage ich mal, vom Profisport, so wie wir es bei den Grand Slams kennen, wo die Leute halt ja ihr Leben auf dem Platz lassen würden, um zu gewinnen, ne? Hat es da jetzt nicht viel mit zu tun.
Stimme ich dir zu? Also jetzt im Vergleich zu dem All-Star-Game, ist der Lever Cup da schon Zug drin? Wenn du mal schaust, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube 2018 oder 19 war die erste Auflage. Ich habe es jetzt hier nicht nochmal recherchiert, weil ich nicht wusste, dass wir drüber reden. Aber Roger Federer hat ja damals zumindest oberflächlich so, dass bei den Spielern, also ich habe gehört, dass hinter den Kulissen halt gesagt wurde, hey, wir müssen von Anfang an zeigen, dass uns das wichtig ist. Klar, die haben auch
Ja.
damals alleine schon 300.000 Euro Antrittsprämie bekommen, jeder Spieler. Aber die
Ja,
haben ja
ja.
richtig gefightet. Und was ich ganz cool fand, ist, dass sie dann in diesem Halbkreis saßen und sich ja auch
Ja.
Jubel ausgedacht haben, gerade mit Kyrgios und so. Das war ja so ein bisschen NBA-Hip-Hop-Stimmung auch und so. Das, was dem Tennis ja ein bisschen abgeht. Und sie tun zumindest so, als wäre es ihnen wichtig, auch in den Jahren, wo ja Nadal, Djokovic und so dabei waren, die haben schon gefightet.
Ja.
Deswegen, ich glaube schon, dass sich das peu à peu, dieses Jahr übrigens ist es ja in deiner Heimat in Berlin.
Ich weiß, es ist in Berlin, ja, in der
Ja.
Mercedes-Benz Arena, deswegen ich
Nach den US
bin
Open direkt.
gespannt.
Ja.
Ja, ich bin gespannt. Ich sag dir so, wie es ist, ich werde da nicht hingehen. Nichtsdestotrotz, aber
Vielleicht wirst du ja als Sparring eingeladen.
ja, schauen wir mal, ne? Je nachdem, wie die US Open für mich laufen, wenn ich dabei bin. Aber ja, ich bin gespannt, weil ich habe auch so das Gefühl, dass es eventuell so Jahr für Jahr so ein bisschen nachlassen wird auch, ne? Ich meine, wenn du halt jetzt so Leute wie Roger, Rafa, Novak vielleicht nicht mehr dabei hast, so als Zugpferde, sag ich mal. Da bin ich gespannt, was aus so einem Event wird, ne? Weil es war ja immer cool für alle zu sehen. Es war ja auch für
Voll.
mich dann cool, zu sehen, wenn Roger, Rafa und Novak auf einmal zu sehen sind alle. Und wenn es jetzt irgendwann nicht mehr der Fall ist, ne, bin ich gespannt.
Ich war bei seinem Karriereende damals auch für die ARD da, 2022 mit den großen Drehen und so. Das war schon emotional auch. Auf jeden
Mit
Fall,
dem Rafa-Doppel und so, ne?
ja,
Ja,
genau.
klar, war schon krass,
Er
ja.
konnte kein Einzel mehr spielen wegen seinem Knie. Deswegen war es das Doppel zum, und das war ja auch so krass. Nadal ist ja nur eingeflogen worden für dieses Doppel, ist sofort morgens wieder ausgeflogen, weil seine Frau hochschwanger war und es da Komplikationen gab und so. Gestern gelesen, es soll bald auf Amazon auch eine Doku geben über dieses Zeitfenster über Roger Federer. Könnt ihr euch schon mal vormerken.
Echt, das wusste ich auch nicht.
Nee, also auch erst gestern habe ich auch erst zufällig gelesen. Aber ist ja auch nur clever, also dass man das irgendwie mit einer Kamera begleitet hat, macht irgendwie Sinn. Das werden genug Leute
Absolut,
gucken.
absolut, klar.
Genau, soweit zum Laver Cup. Liebe HörerInnen, Rudi und ich kennen uns schon ziemlich lange. Unsere Wege kreuzen sich auch immer wieder. Wir haben uns getroffen, da waren wir beide noch viel jünger, 2018, in einem Café in Oranienburg für ein Porträt, damals noch fürs Tennismagazin. Ihr wisst das, ich war mal fest beim Tennismagazin, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Da war Rudi gerade 18, wenn überhaupt schon, oder gerade am 18 werden. Gerade so in dieser gehypt werden Phase. Da habe ich damals ein Porträt gemacht. Da haben wir, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, 1,5 Stunden im Café
Ja,
geredet
ich weiß das noch,
mit
ja.
deinem damaligen und jetzigen Trainer wieder.
Ja,
Und danach
ja.
haben wir uns immer wieder gesehen, auch schon ein paar Mal im Podcast zu Gast gewesen. Ich habe das aus der Nähe und aus der Distanz beobachtet. Du hast eine Tennispause gemacht und dann wieder angefangen. Wir versuchen das mal ein bisschen zu ordnen. Du hattest dich dreimal in Folge für einen Grand Slam qualifiziert aus der Quali.
Zweimal.
Zweimal nur. Ja, nur gut, dass ich
Australien
dir.
und Paris.
Gut. Habe ich jetzt dreimal abgespeichert gehabt, aber gut, dass du mich korrigierst. Trotzdem eine große Leistung und man hatte das Gefühl, du schaffst gerade die Transition. Im Nachhinein betrachtet, wenn du ehrlich darüber redest, das hast du jetzt auch schon in mehreren Porträts gesagt, warst du aber währenddessen gar nicht so richtig glücklich mit dir und der Tenniswelt. Kann man das so beschreiben?
Kann man so beschreiben, ja. Also ja, anfangs war ich natürlich immer noch happy, so 2019 Australien, ja, habe ich mich qualifiziert mit 3 Matches, die ich auch hätte verlieren können, unter anderem im Qualifinale gegen einen alten Bekannten, den Oscar Otte. Ja, 2 Matchbälle da abgewehrt und dann mit 18 Jahren, es war mein erstes Grand Slam überhaupt, dann da direkt im Main Draw zu stehen, war ja schon ein cooles Gefühl, ne? War auch eine krasse Erfahrung. Dann erste Runde gegen Schwarzmann, 4 Sätze gespielt. Ja, dann.
Hattest du eigentlich in dem Moment, also erstes Grand Slam Hauptfeld gegen so einen Topspieler, in den jungen Jahren rafft man währenddessen oder kurz danach, was schon gut läuft auf dem Niveau und was eigentlich fehlt, um vielleicht irgendwann mal in die Nähe dieses Niveaus zu kommen? Oder lief das alles so schnell und wie ein Film an einem vorbei?
Also das war alles so schnell. Also es ist so die Tage, vor allem wenn du dann halt so ein junger Spieler bist, dann kommt der ganze Trubel um dich herum, die ganzen Managementagenturen, die ganzen Brands und ne, da gucken ja schon viele dann mit auf dich genauer hin. Und ja, also die Tage verliefen da so schnell. Kaum habe ich mich qualifiziert, ja, stand ich schon wieder auf dem Platz und konnte da gegen Schwarzmann spielen. Und ja, war 4 Sätze, war eine krasse Erfahrung, hat mega Spaß gemacht, auch muss ich ehrlich sagen. Grand Slam ist sowieso eine andere Welt. Ja, danach bin ich dann erstmal irgendwann heimgeflogen. Ich glaube, dann habe ich, glaube ich, erstmal neun Matches am Stück verloren, wenn ich mich nicht ganz irre.
Warum?
Es ist schon tough dann nach einem Grand Slam, wenn du ja diese Grand Slam Experience mitnimmst, mit den ganzen Spielern, wie groß die Anlagen sind, wie viele Leute da kommen zum Zuschauen, die Facilities, also Plätze, Trainingsplätze, Verpflegung an Essen und Trinken, was auch immer du da so alles hast, ne, fühlt sich ja schon so, ja, ist halt schon krass. So, und dann habe ich gespielt, glaube ich, Challenger in Rennes. Das war, glaube ich, das erste Event nach Australien damals. Was ja dann halt einfach mal ein bisschen anders war. Das war dann irgendwo am letzten Ende in Frankreich, in einer Halle, die nicht beheizt wird, wo es halt einfach arschkalt war. Und ja, und dann musst du halt mal klarkommen, mit 18 Jahren dann zu sagen, okay, Grand Slam abgeschlossen, jetzt bin ich wieder hier, so, ne? Klar, war es dann so die erste Woche, habe ich auch nicht so gut gespielt. Und dann, ja, ging es dann irgendwie weiter mit ja, mit den Niederlagen bis also ich weiß, ich bin nach Asien geflogen, habe zwei Wochen China gespielt, dann Dubai 500er Quali gespielt, auch erste Runde verloren. Also ich habe dann, glaube ich, wirklich 9 Matches am Stück verloren, bis ich dann irgendwann auf Asche wieder eine Runde beim Challenger in der Moratoglu Academy damals gewonnen habe. Und dann, gut, dann habe ich da direkt auch Halbfinale gespielt, gegen Dustin Brown verloren damals.
Ist das ein bisschen bei dir, ich möchte deine Worte mal ein bisschen unterstreichen, um euch das ein bisschen näher zu bringen. Rudi Mollecker, sage ich schon. Wally Massur war ja letzte Woche zu Gast und der hat genau die Sache gesagt, jetzt nach seiner Handgelenksverletzung, er muss er ja wieder Futures spielen, um wieder auf die Challenger-Tour zu kommen, vom Ranking her. Und er sagt, das Schwierigste ist, mal abgesehen davon, dass das Niveau weiter steigt und es viele gute Spieler gibt, genau diese vom Mindset her das anzunehmen. Dass ich jetzt wieder hier auf Future-Ebene bin und halt 7 gebrauchte Bälle bekomme im Training, die eigentlich nicht mehr zu gebrauchen sind, und dieses Mindset trotzdem zu haben, zusätzlich zu dem Spiel. Und dann noch eine andere Meinung auch. Ich war ja beim Davis Cup jetzt in Ungarn und konnte mit Fabian Marushan sprechen. Der wird ja auch gerade ein bisschen gehypt. Der hat letztes Jahr Alcaraz geschlagen mit fantastischen Stoppbällen in Rom. Hat dritte Runde jetzt Australien gespielt, ja. Kommt dann zum Davis Cup nahe seiner Heimatstadt in Budapest mit 6.500 Leuten ausverkauft. Und da waren über 100 Leute von seiner Familie und Freunde. Verliert halt Einzel und Doppel. Kommt mit ein bisschen Magen-Darm aus Australien dahin und diese Transition als junger Spieler, okay, er ist jetzt zwar schon 24 und keine 18, 19 wie du damals, aber innerhalb von einer Woche von diesen Gegebenheiten in Australien zu den Gegebenheiten indoor mit dem Heimdruck, das hat er halt einfach auch nicht hinbekommen. Ja, also das ist halt einfach auch in dem Alter, wenn man noch nicht die Erfahrungswerte hat. Manche kriegen das aber auch hin, sofort. Bei manchen dauert es aber halt einfach auch länger, um das mal irgendwie so ein bisschen auch zu untermalen für dich.
Ja, absolut. Also gut, was der Marujan sowieso jetzt auch für ein Jahr hatte, ne, ist ja schon mal Respekt an ihn. Kann er sich, glaube ich, erstmal nicht beschweren. Ich habe ja auch unter anderem auch zweimal gespielt gegen ihn letztes Jahr. Ich glaube, einmal in Heilbronn und einmal in Lüdenscheid, und zweimal in Deutschland beim Challenger. Und was steht denn da jetzt? Auf jeden Fall Top 100. Was steht da? 60,
Top, top,
50?
top 70 auf jeden Fall, ja.
Ja, okay. Ja, ist ja schon mal ein krasser Weg. Ja, aber es ist, wie gesagt, das ist halt schwer. Und das, was auch der Wally beschrieben hat, kann ich auch vollkommen nachvollziehen, weil ich sie auch selber erlebt habe, über die letzten 2 Jahre auf jeden Fall. Ja, dieses Jahr ist ja so das erste Jahr, wo ich sagen kann, dass ich auf jeden Fall auf der Challenger Tour jedes Event spielen kann, ne? War ja letztes Jahr auch noch anders. Da habe ich ja auch noch Future gespielt, da mal ein Challenger und hier im Future. Klar, es ist schwierig, vor allem auch bestimmt für einen Wally, weil er ja auch schon auf einem guten Weg war, sag ich mal, da nicht mehr spielen zu müssen, ne? Und dann mit einer Verletzung dann wieder da reinzufallen. Und klar, es ist blöd, aber am Ende des Tages bleibt da auch einfach einem nichts anderes mehr, ne? Also man muss es halt irgendwie akzeptieren und dadurch, also man kann es ja nicht ändern, so, ne? Und bis man das irgendwie versteht und akzeptiert, ja, dauert es bei dem einen länger, bei dem anderen nicht. Aber ja, für mich war es trotzdem eine gute Erfahrung. Ja, ich
Marushan
habe da
steht
ich,
übrigens auf Position 60 und vor 2 Wochen auf Position 57 war sein Karriere-High, das nochmal der Vollständigkeit halber. Und Daniel Masur ist übrigens großer Fan von dir. Bei seinem vorletzten Podcast-Besuch war das Zitat, man muss sich um Rudi keine Gedanken machen. Das ist aber auch schon 2 Jahre her.
ja, ich bin ja auch gut befreundet mit Wolli. Wir haben in Ismaning haben wir tatsächlich erste Runde gegeneinander gespielt. Ja, waren auch schon mal bei einem Konzert zusammen. Also
Welche
ja, wie
Band
gesagt,
oder welcher Künstler?
Samra.
Ah ja, okay.
Genau. Ein bisschen haben wir uns ein bisschen Deutschrap angehört, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Wolli ist ein krasser Sportler. Auch ein sehr, 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 sehr lieber Kerl, muss man sagen. Ich mache mir tatsächlich da auch gar keine Sorgen über Wolli, weil ich bin mir sicher, dass er seinen Weg gehen wird und der hat auch noch mehr als genug Zeit. Und so wie man Wolli kennt, als Sportler, einfach als Athlet, braucht man sich da gar keine Sorgen machen. Der gibt jeden Tag alles, mehr als 100%. Und ja, wie gesagt, rein spielerisch ist da auch noch so viel, was noch auf ihn zukommt. Und ja, ich glaube, seine besten Jahre, die kommen auch noch.
Ihr werdet euch wahrscheinlich auch häufiger sehen. Er spielt jetzt Bundesliga in Berlin, zweite Bundesliga diese Saison.
Ja, wenn ich da in Berlin bin, ich spiele ja, wie gesagt, ich spiele ja immer noch für den TSC Bredeney.
Das weiß ich, stimmt. Okay, das war ein bisschen blöd, weil
Genau.
wenn Bundesliga ist, bist du natürlich zeitgleich nicht da. Aber vielleicht ist er ein
Genau.
paar Tage vorher dann schon mal da zum Training, so meinte ich
Ja,
das.
die zweite Bundesliga, ich weiß nicht, ich glaube, die beginnt auch vielleicht ein bisschen früher, ne, als die erste Liga.
Ja, naja.
Kann das sein? Ja.
Weil, keine
Okay, ja,
Ahnung,
nee,
du, keine
das
Ahnung,
wusste ich gar nicht,
wann die
ich
anfängt.
wusste gar nicht, dass der Wolli jetzt in Berlin-Liga spielt, weil der hat ja für
Ja, 10 Jahre
den
lang.
Tennispark Versmold gespielt, ne?
Genau, da ist gewechselt jetzt im Winter, ja.
Okay,
Hat er
okay.
im Podcast, könnt ihr nochmal nachhören, hat erklärt, aus welchen Gründen er gewechselt ist. Rudi, wir machen mal weiter. In einem RBB-Porträt vor einer Woche wurde es ganz gut beschrieben, dass du dich dann irgendwann, wir überspringen mal ein paar Stufen, zurückgezogen hast, als es gar nicht mehr lief, weil du so ein bisschen die Lust verloren hast. Was hast du, was, erklär nochmal ganz kurz, warum du dich für die Pause entschieden hast und was du in der Zeit gemacht hast.
Ja, der Grund für die Pause. Also es gab jetzt keinen konkreten Grund, sage ich mal. Wie du ja vorhin angesprochen hast, zweimal beim Grand Slam hintereinander qualifiziert. Danach, du wirst es am besten wissen, ne? Holen wir wieder hoch die Wimbledon-Panne. Ja, die hat auch irgendwie so ein bisschen dazu beigetragen, dass es dann, ja, danach, wie gesagt, in der Wimbledon-Woche, wo ich ja nicht gemeldet habe, wie der ein oder andere vielleicht zu wissen mag, ja, war ich dann im Urlaub und habe ja dementsprechend Wimbledon noch nicht spielen können. Und dann bin ich irgendwann aus dem Urlaub zurückgekommen, habe dann angefangen, ich weiß nicht, was ich zum, ich habe gespielt, glaube ich, Braunschweig Challenger, das war das erste Turnier. Ja, und dann ging es halt wieder los, ne? Dann kamen Fragen nach Fragen. Jeder zweite Spieler fragt, was da passiert ist, warum ich nicht Wimbledon gespielt habe. Ich habe doch eigentlich mich qualifiziert in Australien und Paris. Ja, und das war dann schon viel für mich auch, ne? Ich meine, ich war 18 Jahre alt. Dann immer wieder diese Frage zu beantworten, ging mir dann auch irgendwann auf den Sack. Und dann, ja, muss ich ehrlich sagen, hatte ich dann irgendwie einfach keinen Spaß mehr, so in dieser Tennisszene zu sein. Also es ging gar nicht explizit darum, dass ich irgendwie keine Lust hatte auf Tennis, sondern ich hatte einfach keine Lust mehr, auf den Events zu sein, so mich da, ja, da so zu umgeben und jedes Mal zu reisen, jede Woche irgendwo anders zu sein und immer so dieses Tennis, Tennis, Tennis. Das war mir irgendwann zu viel auf Dauer. Ich habe ja das Jahr eigentlich noch beendet. Ich habe ja immer noch gespielt. Ich habe ja dann noch, ja, Hamburg gespielt. Hamburg, ja, habe ich ja auch noch mal eine Runde gewonnen. War ja auch gut. Ja, hab dann US Open Quali, war ich dann ein bisschen angeschlagen, habe es ja trotzdem noch gespielt. Ja, und dann irgendwann so Preseason gemacht im Dezember am Ende des Jahres und dann war es irgendwann, habe ich gemerkt, ich habe einfach keinen Bock mehr. Also ich war mental irgendwie so, wie soll ich sagen, ich war einfach, war durch. Also ich war so ein Burnout, so kann man das beschreiben. Und ja, habe mich dann irgendwann entschieden, dann einfach nicht nach Australien zu fliegen, weil es ging einfach nicht. Es ging mental nicht, es ging vom Kopf nicht und
Hat das
ja,
eigentlich jeder mitgetragen? Also Mama, Papa, Bruder, damalige Trainer und Umfeld, haben die alle gesagt, ja, okay, alles gut, chill, oder
nee,
musstest
natürlich, nee,
oder waren
natürlich
da
nicht.
große
Also so,
Diskussionen?
ja, so vor allem mit Australien war es dann erstmal ein bisschen schwierig, ne? Ich meine, es ist ein Grand Slam, da geht es ja auch um den einen oder anderen Euro, den man da kriegt auch. Egal, davon abgesehen, wie man spielt, ne, kriegst du auch für die erste Runde beim Grand Slam in der Quali auch ein bisschen Geld, was auch nicht wenig ist. Und ja, es war natürlich schwer, aber klar, in dem Moment versteht dich einfach niemand, ne? Also, so wenn du dann mit 19 Jahren dann da stehst am Ende des Jahres und sagst, hey, ich habe zwar mein Career High mit 146, aber ja, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich möchte nicht nach Australien. Ja, ist ja klar, dass die Leute dann denken, so Junge, hast du einen Vogel? Was ist denn mit dir los? Bist du wahnsinnig?
Ja, vor allem, wenn
Ja.
man das, vor allem, wenn man das als kein Bock verkauft oder so, ne? Das ist ja auch, also ich bin, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner. Ich habe auch öffentlich hier drüber geredet, über mentale Probleme, ausgelöst durch Druck und Selbstständigkeit bei mir vor einem Jahr. Das ist ja auch nicht, dass man sich einfach mal so hinstellt, du noch viel mehr als öffentliche Person, dann zumindest in der Tennisszene öffentliche Person. Ja, ich habe Burnout oder ich habe eine Vorstufe von Depression oder so. Das ist ja auch, das muss man ja auch nicht immer direkt jedem erzählen und so, ne? Also ich habe dann auch
Ja,
nicht, ich habe
absolut.
ja dann auch nicht jedem gesagt, bei mir läuft nicht und ich komme morgens nicht aus dem Bett und ich weiß
Es
nicht so
ist ja
richtig, wie ich
sowieso ein
meinen Tag,
schwieriges Thema, ne?
genau, ich weiß nicht so richtig, wie ich meinen Tag strukturieren soll, sondern ich habe dann halt gesagt, so, ja, mir geht's gut. Ich mache kurz Pause oder so, ne? Dass, wenn du dann sagst, so ein bisschen kein Bock und so, dann kommen halt die Diskussionen. Das ist ja völlig normal.
Ja, klar, ist
Und
sowieso ein
manchmal
schwieriges
versteht man das
Thema.
ja selbst auch erst später, was eigentlich der Grund
Absolut,
war.
absolut, absolut. Also wie gesagt, es war, ja, das einzig Bittere ist halt einfach, dass es, also, ne, einem 19-jährigen Jungen, der ja eigentlich so viel vor sich hat oder der in dem Moment ja eigentlich auf einem super Weg war, was stand ich, 146 in der Welt, mit 19 Jahren. Sind ja noch so. Klar, es ist immer noch ein weiter Weg bis Top 100, aber ich war auf einem guten Weg dahin.
Sehr guter Weg. Du warst damals, das weiß ich noch, als ich das recherchiert hatte, du warst der zweitbeste Spieler deines Jahrgangs überhaupt in der Welt hinter Felix Auger-Aliassime.
Ja, und klar, war, wie gesagt, wie ich schon sagte, ich war auf einem guten Weg und dann an dem Punkt zu sagen, oh nee, nee, es geht nicht. Oder ich kann nicht, ich möchte nicht, ich habe keinen Bock mehr, wie auch immer man das, ne, sich zurecht basteln möchte. Ja, war natürlich ein herber Rückschlag, aber ich glaube, dass ja, es früher oder später sowieso passiert wäre, wenn ich dann auch weitergemacht hätte. Ja, weil ich dann einfach keinen Spaß an der Sache hatte, so, ne? Ich meine, klar, es ist immer so ein großes Thema oder ein großes Wort. Man soll Spaß dran haben an dem, was man macht. Aber es ist halt so. Und Spaß heißt jetzt nicht, dass ich rausgehe und sage, boah, mir macht Tennisspielen so viel Spaß. Es macht mir genauso viel Spaß wie am Computer sitzen und zocken. Ganz und gar nicht. Es macht nicht immer Spaß und verlieren macht sowieso keinen Spaß. Sondern so Spaß dran haben, das Leben zu leben, was man lebt. Also dieses Reisen, das Tennis spielen, das Gewinnen, das Verlieren, die Emotionen negativ sowohl als auch positiv, daran Spaß zu finden. Und ja, und der Rest, der kommt dann irgendwann auch von alleine so. Weil Man wird nicht besser, wenn man trainiert wie ein Wahnsinniger, aber es eigentlich ja gar nicht machen möchte, meiner Meinung nach.
Ja, hast du ganz gut zusammengefasst. Übrigens auch nochmal für euch oder allgemein mal für den Hintergrund. Rudi hat es ja angedeutet. Ich war damals als junger Journalist derjenige, der veröffentlicht hatte, dass Rudi vergessen hatte, für Wimbledon zu melden. Die Bild-Zeitung hat dann daraus eine große Schlagzeile gemacht. Ich hatte es damals dann noch fürs Tennismagazin gemacht. Und das ist auch so ein bisschen der Fluch der Ehrlichkeit. Ich plädiere ja auch immer darauf, man freut sich immer, wenn man mal authentische Spieler hat und so weiter. Sein Manager hatte mir damals schriftlich geschrieben, was der Grund war, dass du vergessen hattest zu melden. Er hätte ja auch schreiben können, vielleicht war es auch ein Kommunikationsfehler oder so, aber er hätte ja auch schreiben können, angeschlagen, verletzt und so weiter. Dann wäre das niemals rausgekommen. Und
Ja.
ich war damals 29 mit 3, 4 Jahren Berufserfahrung, auch noch nicht so erfahren und dann auch ein bisschen selbst davon überrascht, was das dann für eine Eigendynamik annimmt, dass die Bild-Zeitung das aufgreift bei so einem jungen Spieler, der noch nicht mal in den Top 100 ist, etc. pp. Und wie groß das dann wird. Und ja, ziemlich krass gewesen und auch jetzt auch nochmal zu sehen, was das dann eigentlich so mit dir gemacht hat, aus dieser kleinen Schlagzeile, was da dann groß draus geworden ist und warum dann vielleicht aber auch so viele Spieler halt Notlügen öffentlich erzählen, ne?
Ja, aber ja, am Ende des Tages so hätte es ja auch nichts gebracht, jetzt da zu lügen. Also es ist passiert und ich meine, ich war 18 Jahre alt, so es kann ja mal passieren, so wenn man es selber macht, wenn man selber
Jetzt
die
haben auch
Turniere
einige gesagt,
meldet.
vielleicht war es auch gar nicht richtig deine Aufgabe, sondern von deinem Team, ne? Also es gibt auch andere 18-Jährige auf der Tour, wo die das nicht selbst machen. Aber
Ja, mag sein, aber ich
andere
sag dir so, wie es
Geschichte.
ist. Ich bin jetzt auch nicht der Einzige, dem es jemals passiert ist
Ja.
und vielleicht auch nicht der Letzte. Und am Ende des Tages sage ich dir jetzt auch ganz klar, so wie es ist, sowas wird mir nicht nochmal passieren. Also ich habe daraus gelernt, so.
Definitiv. Und auch richtig cool, dass wir wieder ein professionelles Verhältnis haben. Kann kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir wollten ja eigentlich kurz oder während Australian Open das machen. Aber
Ja.
das passiert übrigens mit fast allen SpielerInnen, wenn sie dann verlieren, dass sie dann auch erstmal am nächsten Tag natürlich keinen Bock haben, über die Niederlage
Ja,
zu
das
sprechen.
ist
Das
sowieso, ist ja auch
kann
in
ich verstehen.
Australien sowieso auch schwer mit dem, ne, mit dem
Zeitunterschied, ja.
Zeitunterschied. Und dann wann habe ich gespielt? Ich habe am Donnerstag gespielt und ich bin am Freitag ja auch direkt nach Hause geflogen. Also.
Übrigens auch krass, wo du vorhin erzählt hast, damals Matchbälle abgewehrt und dich dann für dein erstes Hauptfeld qualifiziert, wie eng das beieinander liegt. Ne? Jetzt hast du in der zweiten Quali-Runde den ersten Satz klar dominiert und verlierst dann knapp in drei. Ne? Gibt halt keine Garantien.
Nee, wie gesagt, ich habe ja hab gut gespielt. So, der erste Satz war sehr gut von mir. Ja, und dann hat mein Gegner auch angefangen, besser zu spielen und ja, so wie es Tennis halt läuft, ne? Ich hätte zwei Sätze gewinnen müssen, nicht nur einen. Am Ende hat es nicht gereicht und ja, it is what it is. Also, ich meine, in Canberra habe ich auch erste Runde gegen den Diaz Acosta gewonnen und jetzt, was hat er? Jetzt hat er einen 250er gewonnen letzte Woche, oder?
Ja,
Wenn ich mich nicht ganz täusche.
der stand
Ja.
97 und dann der Diallo war 150 Plätze weiter hinten, ja, gegen die du dann
Ja,
verloren hast.
so. Und der Diaz Acosta, wie gesagt, hat jetzt einen 250er gewonnen.
Ja, in Argentinien, ja.
So, ne? So ist Tennis. Du kannst dieses ja, Kreuzvergleich hier und da, es bringt ja alles nichts. Und ein Satz gewonnen und kurz vorm Gewinnen, das kann man, ne? Man muss gewinnen, um zu gewinnen. Deswegen bringt es alles da nicht zu sagen, ja, ein Satz gewonnen und was kurz
Aber
davor
das
ist
klingt
auch.
jetzt, korrigier mich bitte, aber das klingt jetzt sehr abgeklärt und so. Aber wie lange hast du nach dem Spiel gebraucht, um klar zu kommen, um wieder positiv zu sein?
Ich sag dir so, wie es ist. Direkt nach dem Match war ich positiv. Also
Okay,
ich hab
krass.
gut gespielt. Ich habe in Australien, ich habe die ganze Reise gut gespielt. Ja, klar war es bitter zu verlieren, vor allem nach einem 6-1 im ersten Satz. Keine Frage. Ne? Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ich war einfach froh, auch wieder da zu sein. Ich war froh, wieder in Australien spielen zu können. Ich hätte auch in der ersten Runde verlieren können. Weißt du, wie ich meine? Deswegen war es für mich so für den Anfang nach 5 Jahren wieder einen Slam zu spielen und direkt wieder da ein Match auch zu gewinnen, war schon mal so eine Bestätigung für mich, von wegen, dass ich auf einem guten Weg bin. Und ja, nee, das war voll in Ordnung. Also da gab es schon schlimmere Zeiten.
Gut zu hören auf jeden Fall, dass das Mindset dann direkt so positiv war. Ich habe auch gesehen über Instagram, du hattest einen Kumpel auch dabei, dein Trainer, dein alter Wegbegleiter und jetzt wieder Trainer Benjamin Thiele war dabei. War auch Familie noch mit in Australien oder waren das die beiden, die mit dir da waren?
Nee, ich bin mit Benny hingeflogen. Der war die erste Woche mit mir in Canberra und genau, dann kam ein Kollege von mir, der Tim, der kam noch dazu, der war im Urlaub in Vietnam und ja, ist danach im Urlaub noch nach Australien dazugekommen und ja, nee, es war absolut, es war eine coole Zeit.
Versuchst du das immer so ein bisschen zu mixen eigentlich, dass du professionell aufgestellt bist mit Trainer und Fokus auf Sport, aber dass du ab und zu immer noch mal auch, ich weiß, dass du das früher ab und zu auch gemacht hast, mit Kumpels und so reist, weil du ein bisschen so auch dieses Private und dieses Hobbymäßige brauchst, um ein gutes Gefühl zu haben. Versuchst du das immer mal wieder einzustreuen, wenn es passt, wenn gerade jemand in der Nähe ist?
Ja, absolut. Also ich bin, wie gesagt, ich bin zwar auch alt genug, um auch Wochen mal alleine zu machen, aber so aus eigener Erfahrung habe ich auch gemerkt über die letzten Jahre und vor allem in dem Jahr 2019, wo ich auch viel alleine unterwegs war, dass es schon auch viel mit einem macht, wenn man auf Dauer extrem viel alleine unterwegs ist, und dass der Coach jetzt nicht jede Woche mitmachen kann, ist auch klar. Und dementsprechend, ja, ist auch cool, wenn mal Freunde von mir dazukommen oder keine Ahnung, meine Freundin irgendwann mal mitkommt. Ja, das muss man so, man muss immer so die goldene Mitte für einen finden.
An der Stelle passt auch eine Hörerinnenfrage ganz gut. Ihr wisst das, liebe HörerInnen, ihr könnt eigene Fragen einreichen vor den Podcast als Patreon. Ab dem 7-Euro-Pledge ist ja so aufgebaut, dass ihr mich unterstützen könnt, beziehungsweise diesen Podcast unterstützen könnt unter www.patreon.com/advantagepodcast. Geht bei 1,50 € los. Ab 5 € im Monat bekommt ihr alle 3 langen Interviews im Monat. Plus die Sonderfolgen von Turnieren wie jetzt vom Davis Cup zuerst und in ganzer Länge. 2 Tage später gehen sie dann in verkürzter Form, meistens so 60%, 70% Länge, for free überall online. Und ab dem 7-Euro-Pledge könnt ihr eigene Fragen einstellen. Haben auch wieder 2 Leute gemacht, die Petra und der Lukas. Und die Petra hat nämlich unter anderem wissen wollen, ob du Freunde auf der Tour hast. Und das ist ja auch immer so eine Sache zwischen Konkurrenten, deutschen Spielern und vielleicht Leuten, die man selbst mitbringt.
Ja, klar. Es gibt Spieler, mit denen bin ich sehr gut befreundet. Mein bester Freund, sowohl auf der Tour als auch sogar abseits des Tennisplatzes, würde ich sogar sagen, ist der Henry Squire. Mit dem mache ich immer sehr viel. Ja, wie gesagt, ich war mal bei Henry eine Woche zu Hause, er war mal bei mir zu Hause. Da verstehen wir uns super gut. Ja, mit den ganzen deutschen Jungs ist eh immer cool, wenn da welche da sind bei den Turnieren. Ich glaube, untereinander verstehen wir uns da alle sehr, sehr gut. Da gibt es immer die ein oder andere Runde Wizard am Abend. Klar, und Freunde ist immer ein großes Wort, ne? Was sind Freunde? Aber ja, Henry ist einer der wenigen, wo ich sagen würde, den zähle ich wirklich zum Freund.
Dein Jahrgang hat dieses Jahr mit 257 sein Career-High, sein bisheriges erreicht, also auch auf einem guten Weg. Kannst du mir mal klar machen für den Podcast?
Ja, klar, kann ich machen.
Sehr gut.
Ich sage ihm Bescheid.
Sehr, sehr gut. Dann haben wir das schon mal eingefädelt. Rudi, in deiner Pause hast du vor allem angefangen zu streamen, zu zocken. Machst du das heute eigentlich auch noch ein bisschen zur Abwechslung? Regelmäßig oder unregelmäßig?
Stream eher weniger, aber zocken auf jeden Fall ja regelmäßig.
Was machst du da?
Ich bin und bleib bei Call of Duty.
Was gibt dir das oder was, warum gerade das Spiel?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich habe so, ich glaube, da war ich 11 Jahre alt. Da hatte ich, glaube ich, zum ersten Mal das erste Call of Duty Black Ops gespielt. Und ich weiß nicht, seitdem bin ich da so hängen geblieben und ja, so am Abend mit Freunden. Und da geht es jetzt nicht wirklich nur ums Zocken, so, ne? Sondern du bist dann irgendwie im Discord und spielst mit den Jungs und dann wird hin und wieder Scheiße gelabert. Das braucht man irgendwie, um so den Trubel um sich herum auch zu vergessen.
Klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Wir hatten vorhin im Vorgespräch geredet über meine Tischtennis-AG und wie jung die Kinder anfangen, Fortnite zu spielen. Wenn du da online mit deinen Kumpels zockst, passiert es ja manchmal auch, dass du gegen sehr junge Leute zocken musst, die sich dann auch noch
Ja.
benehmen wie die größten Assis oder so. Schlimmer
Ja,
als ihr.
natürlich. Kommt schon vor, na klar, so. Du hast ja mittlerweile so einen Ingame-Chat, wo du die anderen Leute ja auch hörst, wenn sie reden. Ja, man hört da schon sehr, sehr skurrile Dinge, ja.
Okay. Skurril im Sinne von Grenzüberschreitung.
Ja, auf jeden Fall. Von Rassismus bis, ne, ist ja klar. Aber so ist die Gaming-Szene mittlerweile.
Okay. Ich finde es sehr, sehr, ich denke, ihr seht das auch, sagt mir auch jeder, mit dem ich über dich rede, deine Entwicklung zu sehen, auch, dass du immer noch sozusagen authentisch bist, aber halt auch nicht mehr so irgendwie raushaust und ein bisschen drüber nachdenkst, finde ich gut. Wir haben die Pause angesprochen und wir haben ganz am Anfang auch darüber gesprochen, dass es dann gar nicht so leicht war, wieder Matches zu gewinnen. Wir fangen jetzt aber nicht wieder ganz vorne an, sondern konzentrieren uns ein bisschen auf 2023 und jetzt auf 2024. Ich habe ja die Ergebnisse vorgelesen. Die lesen sich gut und dann sind immer mal wieder so Erstrundenniederlagen dabei. Wenn man jetzt auch mal ganz aktuell schaust, du hast das Viertelfinale gespielt in Koblenz, fliegst dann nach Bahrain und verlierst da relativ glatt erste Runde. Weißt du da selbst schon, oder ich war ja nicht dabei, ich habe auch keine Highlights gesehen. Hat der Gegner überragend gespielt? Kamst du da einfach nicht an dein Level ran? Kamst du nicht mit den Gegebenheiten klar? Wie kann man vielleicht diese Tiefs etwas weniger tief machen, falls es ein Tief überhaupt war? Vielleicht war der Gegner auch einfach krass an dem Tag.
Ja, so ist Tennis, also was soll ich dir sagen? Ich meine, vor Koblenz habe ich in Belgien 1-1 verloren, so,
Ja,
und
ja.
dann habe ich in Koblenz aber wieder gut gespielt, habe ja, gegen zwei Spieler jeweils einen Satz 6-0 gewonnen, die ja auch ein bisschen Tennis spielen konnten oder
Yes.
können. Ja, es ist immer so, ja, es ist immer eine neue Woche. Tennis ist vor allem bei mir leider so ein bisschen so ein kleiner Rollercoaster. Es geht immer so hoch, runter.
Aber
Und ja.
genau darauf will ich hinaus. Also
Ja,
genau,
klar,
ist das
kann ich verstehen.
aber andererseits, also das ist ja auch was man wertschätzen kann, dass man weiß, keine Ahnung, wenn ich es richtig fühle auf dem Platz, dann rasiere ich halt auch gegen sehr, sehr gute. Aber vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben. Ich habe dich auch länger nicht mehr irgendwie im Training oder so gesehen. Deswegen kann ich mich schlecht als Journalist in deine Situation hineinversetzen. Hast du auch im Training sehr große Schwankungen mit deinem Ballgefühl, wie clean du hittest, wie gut du
Ja,
deine
nö,
Sachen machen
nö,
kannst?
nö.
Oder was, erklär mal ein bisschen, wie das so bei dir läuft.
Ja, nee, also im Training, ich fühle mich gut auch. Jetzt in den letzten Wochen, wie ich ja schon sagte, Australien war super.
Yes.
Mit dem ja, Rückschlag da in Belgien habe ich jetzt auch nicht gerechnet, aber ja, die Bedingungen waren anders. Wie gesagt, es war vorher Outdoor Hardcourt gespielt, dann erstes Match wieder Indoor in Belgien. Ich habe gespielt, bin um 23 Uhr erst auf den Platz gegangen. War jetzt vielleicht nicht die besten Bedingungen für mich. Ja, hab da zwei Spiele in zwei Sätzen gemacht, war halt ein bisschen tough, aber so ist das halt manchmal, ne? Wovon es jetzt wirklich oder woran es jetzt wirklich liegt, wenn ich das wüsste, dann wäre ich jetzt vielleicht auch noch höher. Aber ja, es ist nicht so einfach, ne? Ich glaube, daran arbeitet ja, glaube ich, jeder Spieler, oder das zu perfektionieren ist das Schwierigste in dem Sport. Und was mir halt immer am meisten geholfen hat, war einfach irgendwie viel, viel spielen. Also letztes Jahr habe ich ja sowieso sehr viel gespielt. Und so dieses wochenweise am Stück spielen hat mir auch immer sehr, sehr viel gebracht, weil ich da einfach irgendwie ja, diese Matchpraxis hintereinander irgendwie hatte. Und ja, was da in Manama passiert ist, ja, das war halt wieder nach Koblenz. Indoor bin ich wieder ein paar Reihen, Outdoor war ein bisschen wärmer, als ich es jetzt dann gewohnt war in der Halle. Und der Gegner hat auch gut gespielt. Wie gesagt, ich mache mir da auch nicht so wirklich viel Stress. Also klar, ich habe verloren, es tut weh, ist eine Niederlage, aber ich meine, was haben wir jetzt? Heute ist der 20. Februar, also das Jahr ist noch lang. Und dass ich hin und wieder verlieren werde, ist mir auch bewusst.
Der Lukas hatte eingereicht eine Frage zu Hassnachrichten in Instagram, wenn wir gerade bei so Niederlagen sind. Bekommst du Hassnachrichten, möchte er wissen? Die Frage ist wahrscheinlich einfach zu beantworten, weil jeder Profispieler Hassnachrichten bekommt.
Ja,
Aber der
ja.
zweite Teil kannst du vielleicht individuell für Lukas beantworten. Wie gehst du damit um?
Mal entspannter, mal nicht. Ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie es lief und wie das Gefühl, wie man sich selber fühlt auch, ne? Wenn man nach so einem Match rausgeht und sich scheiße fühlt und dann solche Dinge liest, ist natürlich manchmal nicht so ganz einfach. Oder dann vielleicht ja, Dinge liest, wo man denkt so, okay, vielleicht war es auch wirklich so, aber ja, es ist ja,
Aber du
es
meinst,
gehört dazu.
manchmal kommt wirklich fundierte Kritik oder was? Also nicht nur Beleidigung.
Ja, klar, es kommen nicht nur Beleidigungen, es kommen auch Kritik, sowieso. Ja, es gehört aber halt dazu, ne? Man kann es nicht ändern. Die Hassnachrichten, die nimmt man gar nicht ernst. Also, sage ich, so, wenn dann jemand sagt, ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das jetzt hier so aussprechen sollte, aber
Alles gut, ich habe keine, ist ja unabhängig und werbefrei. Nur ich mache diesen Podcast, also wir müssen nichts zensieren. Alles gut.
ja, also ja, wie gesagt, wenn dir jemand da droht mit ich bring dich um und bla bla bla, ich zeig dich an und bla bla bla, ich reporte dich und du Hurensohn und dies und das, ne? Man liest das tagtäglich, aber das nimmt man ja nicht ernst. Also man weiß ja, dass der ein oder andere vielleicht da sein Geld verloren hat bei Tipico oder was auch immer. Ist ja nicht
Oder
mein Problem.
fast ausschließlich. Also ich kann es ja nicht beweisen, aber ich würde sagen, von den Hassnachrichten mindestens mal 90% sind Wetter.
Absolut, absolut. Und ja, ich finde es eh immer traurig, dass die Leute sich da so viel rausnehmen und dann einem Sportler überhaupt dann schreiben oder überhaupt sowas schreiben wollen auch. Aber wie gesagt, sowas nimmt man nicht ernst, aber klar, dann manche Dinge zu lesen wie ja und so und nicht bei 100% und bla 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 und keine Ahnung, letzte Woche gut gespielt und jetzt wieder gegen irgendjemanden verloren. Klar, ist jetzt nicht immer schön zu lesen, aber wird jetzt nichts an meinem Leben ändern, ja.
Wir haben jetzt so ein bisschen rumgejoked darüber, wollen es natürlich auch nicht verharmlosen. Ne? Es gibt auch Spieler, die damit auch krass zu kämpfen haben. Die Touren machen ein bisschen was dagegen. Ich hatte ja einen Bericht geschrieben für Zeit Online. Bei den French Open letztes Jahr gab es zum ersten Mal eine Firma, die mit dem Grand Slam kooperiert hat, die diese Hassnachrichten filtern sollte, aber nicht in den DMs, was ja nochmal viel schlimmer ist, sondern unter Posts. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie einen Post gemacht hättest auf Instagram und dann halt wenn du Comments halt einfach filtern kannst mit die Gewalt oder Beleidigungen oder Sexismus oder was weiß ich beinhalten. Seitdem habe ich aber auch nicht mehr wirklich was gehört, wie es da weitergeht, aber es ist auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Thema, das auch nochmal, um klarzustellen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie hoch ist die Frequenz, also um das auch mal vielleicht den Leuten klarzumachen, denen es nicht so klar ist. Wenn du jetzt verlierst in Bahrain, wie viele Hassnachrichten sind das? Sind das 20? Sind das 50? Sind das mehr?
Das ist immer unterschiedlich, gegen wen man spielt, gegen wen man verliert. Ja, also gibt Tage, da sind es 20, gibt Tage, da sind es 100.
Crazy,
Das ist
Alter.
immer sehr, sehr unterschiedlich, ja.
Crazy. Ja, ich weiß nicht, du bist ja auch jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Ist verrückt, wenn man das zu einem 23-Jährigen sagt, aber du spielst ja auch schon sehr lange Future Challenger-Ebene, warst sehr früh im Erwachsenenbereich dabei. Hast du das Gefühl, dass sich beim Thema Fixing und so, dass das weniger geworden ist, dass das ruhiger geworden ist? Oder wenn du links und rechts guckst, siehst du immer manchmal noch ein paar Dinge, wo du mit dem Kopf schüttelst? Oder hast du die Scheuklappen auf und achtest gar nicht mehr darauf?
Du meinst jetzt
Also wirkliches
Fixing im Sinne von anderen Spielern, dass da
Matchfixing, ja genau. Also
irgendwas,
absichtliches Verlieren
ja.
oder Verlieren von Sätzen, Aufschlagspielen. Du kannst da mittlerweile sehr viel rumtricksen, ja.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.